Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns nur stille Gott darum bitten, dass er uns bereit und fähig macht, sein Reden zu verstehen. Auferstandener Jesus, du bist in unserer Mitte und du hast mit uns zu reden. Hilf uns, dass wir hören und verstehen, und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, nie stand es so schlecht um die Kirche. Nie sah es so trostlos aus um die Gemeinde Jesu, wie an dem Tag zwischen Karfreitag und Ostern. Jesus war weg, sogar seine Leiche hatte man unter Verschluss genommen. Jede Hoffnung war zerschlagen, der christliche Glaube war praktisch widerlegt. Die Gemeinde war zerstreut und am Boden zerstört. Die Leitungsebene war völlig frustriert und absolut handlungsunfähig. Selbst für unverbesserliche Optimisten gab es nichts mehr zu hoffen. Im Evangelium haben wir gehört, dass die Frauen an das Grab gekommen waren. Sie hatten keinen anderen Plan, als Trauerarbeit zu leisten, Abschied zu nehmen für immer von Jesus, die Akte Jesus endgültig zu schließen. Sie waren so fixiert auf Ende und Untergang, dass das offene Grab, die Anwesenheit eines Engels, die Botschaft von der Auferstehung bei ihnen nur Verwirrung auslöste, Entsetzen verursachte und sie schließlich zur Flucht animierte. Und sie rannten davon mit dem Gedanke, jetzt wird alles noch völlig verrückt, jetzt verstehen wir gar nichts mehr. Für den Gedanke, dass das vielleicht die Wende ist, dass jetzt die Hoffnung neu beginnt, dass es einen neuen Anfang gibt, dafür hatten sie keinen Platz in ihrem Kopf und in ihrem Herzen, weil alles von Trauer und Resignation und Mutlosigkeit besetzt war. Der Psalm für das Osterfest, den ihr am Anfang miteinander gebetet habt, der ist da schon weiter. Er blickt auch auf aussichtslose Situationen, auf übermächtige Probleme, auf gnadenlose Feinde. Aber er hat irgendwie schon die Ostererfahrung verarbeitet. Gott hilft mir und ich bin nicht verloren. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freude vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. In diesem Psalm ist auch die Rede von Todesgefahr, von Kampf, von Verwerfung. Damit ist gemeint, wenn man gesagt bekommt, du bist ausgemustert, wir brauchen dich nicht mehr. Wir kommen alleine zurecht. Und sogar spricht der Psalm davon, vom Herrn gezüchtigt zu sein, also von Gott selbst geschlagen und bestraft. Aber über diesen harten, dunklen und schweren Erfahrungen strahlt schon die Osterfreude, weil Menschen hier die Erfahrung gemacht haben, dass Gott da ist und dass er zu uns steht und weil diese Erfahrungen und diese Erlebnisse schon den Kopf und das Herz erreicht haben. Der Herr gibt mich dem Tode nicht preis. Du hast mich erhört und hast mir geholfen. Der Herr ist meine Macht und ist mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Dieser Psalm 118, dieser Osterpsalm, redet nicht ausdrücklich von Jesus, wie auch. Er ist ja ein paar Jahrhunderte älter als Jesus. Er beschreibt auch keine konkrete historische Situation, wo wir sagen können, das war in diesem Jahr, dass das und das passiert. Er beschreibt auch nicht oder geht nicht in die Einzelheiten, welche Erfahrungen dieser Mensch oder diese Menschen gemacht haben, die diesen Psalm niedergeschrieben haben. Aber wir merken, es sind konkrete Erlebnisse im Hintergrund. Viele Forscher sind der Meinung, dass dieser Psalm angelegt war als ein Wechselgesang oder Wechselgebet, was auf die Menschen auf ihrem Zug zum Tempel gebetet oder gesungen haben und dann an der Tür des Tempels, an dem großen Tor, den Abschluss. Mal hat ein Einzelner gesprochen, andere Passage haben bestimmte Gruppen gemacht, dann hat mal die ganze Gemeinde eingestimmt, mal war der Priester dran, dann wieder ein Levit, dann ein halber Chor und dann der ganze Festzug. Und so ist dieser Psalm eben auch formuliert, dass sich alle darin wiederfinden. Der Einzelne mit seinen Lebenserfahrungen, die Gemeinde und das Volk. In den Worten entdecken wir wieder Leiden und Bedrängnisse, die uns auch bekannt vorkommen. Zum einen bezieht sich dieser Psalm auf Israel. Alle Heiden umgeben mich. Sie umgeben mich von allen Seiten. Sie umgeben mich wie Bienen. Sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen. Aber man stößt mich, dass ich fallen soll. Das hat Israel zu allen Zeiten erlebt, dass es von Feinden umringt war, eingeengt, dass der Wille der Feinde da war, Israel zu vernichten. Das war schon zu Zeiten des Alten Testamentes so und ist bis heute so geblieben. Die Vereinten Nationen und ihre Unterorganisationen, einschließlich des Internationalen Gerichtshofs, machen ja den Eindruck von einer Arena, wo die Zuschauer sitzen und unten in dem Sand, da steht ein einzelner Jude und soll sich gegen ein Rudel Löwen verteidigen. Und die Zuschauer haben nicht erwartet, dass der Jude in seinem Kerker sich einen Speer geschnitzt hat, mit dem er die Löwen versucht abzuwehren. Aber als er den ersten Löwe abwehrt, da schreit die Arena: Jude, lass den armen Löwe in Ruhe und tu ihm nicht weh. So etwa ist die heutige Situation mit Israel und der Weltgemeinschaft. Und so war es für Israel schon immer. Es war der Wunsch zu vernichten da und es war die Schuld, wurde den Juden in die Schuhe geschoben. Und so war es bei Jesus. Dieser Vers ist ja besonders mit Jesus in Verbindung gebracht worden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Jesus wurde aussortiert. Falsch, Lügner, kommt nicht von Gott, weg mit ihm, ans Kreuz. Und privat haben das viele in unterschiedlicher Weise erlebt, was in dem Psalm geschrieben ist, verworfen zu werden, dass gesagt wird, wir brauchen dich nicht mehr. Danke für Ihre Mitarbeit, hier sind Ihre Papiere. Viele haben erleben das mit der Gesundheit, dass sie sagen, wie soll es nur weitergehen? Ich weiß nicht, was jetzt noch auf mich zukommt. Werde ich das überleben? Wird es wieder besser werden oder wird alles immer noch schlimmer? Und viele, die das Alter erreicht haben, die hoffen, dass es mal wieder ein bisschen besser geht mit dem Laufen, mit dem, ja, vielleicht mit dem Sehen, mit den Gedanken. Und doch müssen sie eigentlich realisieren, es gibt eigentlich nur eine Richtung, in die sich unser Leben entwickelt, wenn wir einmal am Scheitelpunkt angekommen sind und der liegt nun schon lange zurück. Und die Gemeinde und Kirche erlebt es so. Alle Heiden umgeben mich, erleben wir. Viele können das von sich sagen, dort wo sie arbeiten, in der Familie, in der Nachbarschaft sind sie nur von Heiden umgeben und es kostet ein bisschen Mut, dann zu seinem Glauben zu stehen. Andere Christen in anderen Ländern, wahrscheinlich sogar die Mehrheit, erlebt es noch drastischer. Man stößt mich, dass ich fallen soll. Christen erleben, vor allem wenn sie zum christlichen Glauben, also sich entscheiden, sich taufen lassen, dass sie plötzlich von allen Seiten angefochten, bedrängt werden, dass ihre eigenen Familienmitglieder versuchen, sie zu Fall zu bringen, sie ja vielleicht sogar umzubringen, damit sie ihren Glauben widerrufen. Und auch im Blick auf die gesamte Weltlage sehen wir diese Bedrängnisse, Sorgen und Nöte, verschärfende Konflikte, die Frage, wie wird es weitergehen, wird es irgendwann mal wieder besser oder müssen wir uns jetzt daran gewöhnen, dass alles immer schlimmer und gefährlicher wird. Niederlagen, Untergang vor Augen, bedrängt, eingekesselt. Liebe Gemeinde, der Psalm sagt nicht, dass alles vorbei ist, dass alles hinter uns liegt, dass wir alles unter den Füßen haben. Aber er erinnert daran, der Herr ist da und das ändert alles. Der Herr hat Macht und er zeigt seine Macht und er wird mich, er wird uns retten. In den Kernversen dieses Psalms, die vielleicht am meisten zitiert werden, kommt dreimal das Wort Sieg vor. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg, die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Sieg, das klingt, als wenn alles schon vorbei wäre. Der Sportler hat gesiegt, wenn der Wettkampf beendet ist. Wenn ihm die Goldmedaille umgehängt ist und er kann nach Hause gehen. Sieg, da denken wir in einem Krieg daran, dass der Gegner zurückgeschlagen ist, dass er abgezogen ist oder seine Streitmacht vernichtet und der Kampf ist vorbei. Aber eigentlich steht hier im Hebräischen gar nicht Sieg, sondern da steht einmal, bei diesem dreimal Sieg steht einmal das Wort Rettung. Rettung im Hebräischen Yeshua. Erinnert auch ein bisschen an den Namen Jesus. Man singt mit Freuden von der Rettung. Oder man singt mit Freuden von Jesus, könnte man auch übersetzen. Und zweimal steht hier, wo Luther Sieg übersetzt, Kraft und Macht. Also, die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn beweist ihre Macht. Die Rechte des Herrn zeigt ihre Kraft. Mit der Auferstehung Jesu ist nicht alles vorbei, was uns bedrängt und was uns Schwierigkeiten macht und was in uns Angst auslösen will. Die Auferstehung Jesu bedeutet nicht, dass es jetzt keine Not, keinen Tod und keine Konflikte mehr gibt. Aber die Auferstehung Jesu hat gezeigt, Gott hat alle Macht. Es gibt nichts, was für ihn unmöglich ist. Und er steht fest auf der Seite seines Sohnes und auf der Seite seiner Kinder. Hier kommt das Wort für die Menschen, die zu Gott gehören, das Wort Gerechte vor. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten und das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. In unserem Sprachgebrauch denken wir bei gerecht an Menschen, die perfekt sind, die anständig sind, die keine Fehler machen, an denen es nichts auszusetzen gibt. Aber das ist nicht die Bedeutung, die es hier in der Bibel hat, sondern da ist gemeint mit gerecht Menschen, die auf der Seite Gottes stehen, die also auf der richtigen Seite stehen, die sich an Gott orientieren, die Gott über alles fürchten, lieben und vertrauen. An der Auferstehung hat Gott ganz massiv gezeigt, dass er auf der Seite derer steht, die sich zu ihm halten. Auch wenn es zwischendurch so aussieht, als hätten sie alles verloren und Gott hätte sie vergessen. Und das zeigt sich immer wieder in unserem Leben und ich glaube, es gibt viele unter uns, die könnten, wenn sie den Mut hätten, jetzt vorkommen an das Mikrofon und könnten erzählen, wo sie das erlebt haben, wie sie Rettung durch Gott erfahren haben, wie seine Hilfe für sie da war, wie er seine Macht demonstriert hat in ihrem Leben und wie er ihnen gezeigt hat, dass er sie liebt und dass er aufmerksam ist und auf ihre Gebete achtet. Und deswegen, weil wir das erfahren haben und weil wir das auf die jetzige und künftige Situation anwenden können, dürfen wir schon einstimmen in die Osterfreude. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Und auch wenn wir vielleicht gerade mitten in Turbulenzen stehen, wenn wir gerade nicht wissen, wie es weitergehen soll, wenn wir die Sorge haben, dass über uns die Wellen zusammenschlagen, dürfen wir trotzdem mit den Worten dieses Psalmes vertrauen. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tod nicht preis. Und vielleicht sogar schon aus Vers 21, ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Es ist ja nicht immer so, wenn man betet, dass Gott sofort die Situation ändert, sofort tut, was wir wollen, sofort unser Problem löst. Aber er hat immer schon sofort gehört. Er hört unser Gebet in dem Moment, wo wir rufen, manchmal sogar schon vorher. Bevor wir auf die Idee kommen zu beten, hat Gott schon das Gebet erhört. Nicht immer sieht man das gleich. Nicht immer passiert das, was wir wollen. Aber er hört auf jeden Fall und zwar sofort. Deswegen darf man auch schon sagen, wenn man noch gar keinen Ausweg sieht, ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Als die junge Studentin Sophie Scholl, viele haben den Namen schon mal gehört, um die 20 Jahre herum, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt schon 20 war oder Anfang 20, zum Tode verurteilt wurde, weil sie Flugblätter gegen Hitler und gegen den Krieg verbreitet hatte. Und als sie dann in der Todeszelle saß, da durfte sie ihre Mutter noch einmal besuchen, und ihr fielen zum Schluss nur noch die Worte ein, Geld, Sophie, Jesus. Und Sophie antwortet, du aber auch, Mutter. Mehr war in diesem Moment nicht zu sagen. Sonst gab es keine Hoffnung, aber sie war stark. Geld, Sophie, Jesus. Liebe Gemeinde, nie stand es so schlecht um die Kirche, wie an dem Tag nach Karfreitag. Aber das war ein Tag, bevor es richtig losging. weil Gott stärker ist. Selig sind, die Gottes Wort hören und seiner Macht vertrauen.